Willkommen zu Zoomer meets Boomer, dem Podcast, der zeigt, dass uns mehr verbindet, als uns trennt. Mir gegenüber sitzt Michael Trautmann, fast 60 Jahre alt, Unternehmer und New Work-Experte mit jahrzehntelanger Management-Erfahrung. Mein Vater und ein echter Boomer.
Und mir gegenüber sitzt Oskar Trautmann, mein Sohn und ein echter Zoomer, 28 Jahre alt, Digitalstratege und Dozent. Zusammen tauchen wir in die neue Arbeitswelt und die unterschiedlichen Perspektiven aller Generationen ein.
In unseren wöchentlichen Gesprächen suchen wir nach Wegen, wie wir unsere Generationen näher zusammenbringen können. Trotz unserer Unterschiede finden wir oft überraschend viel Gemeinsames. Und wenn wir mal nicht weiter wissen, dann holen wir uns einfach Gäste dazu.
Genau, Oskar. Wir wollen mit Vorurteilen aufräumen und beweisen, dass lebenslanges Lernen und gegenseitiges Mentoring uns alle stärker macht und Brücken schafft.
Lasst uns zusammen lernen, wachsen und Vorurteile in dieser wilden Arbeitswelt überwinden.
Ja, servus, Paps. Grüß dich.
Hallo, Oskar.
Na, schön, dich wieder live und in Farbe zu sehen, hier im bewölkten, bald regenbedeckten Barcelona. Wir wollten hier eigentlich ein Hyrox zusammenlaufen, sind beide leicht angeschlagen, haben uns dazu entschieden, wir sind keine Profiathleten, wir müssen kein Hyrox laufen. Wir haben auch wahrscheinlich ein noch besseres Programm, denn wir haben Christos hier. Und Christos ist heute zu Gast bei uns, Professor Dr. Christos Chansaras, die Hörer von New Work Masters, ja, New Work Masters, on the way to New Work, genau, 100% fit bin ich nicht.
Ist doch früh aus, ist nicht schlimm.
Ist ja alles das. Es ist auch früh an diesem schönen Freitag. Kennen ihn wahrscheinlich schon, weil er schon zu Gast bei dir war. Und ja, Christus und ich haben eben auch einen sehr schönen Austausch jetzt über die letzten Monate gehabt, über KI, über Lehre, die Arbeit, wie sie sich entwickelt, den Einfluss von Architektur auf den Raum. Und durch die Gespräche dachte ich mir, ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, als das auch nochmal, ja, einen Podcast mit dir zu machen, deinen Fragen, deinen Gedanken. Und deswegen sitzen wir hier. Schönen guten Morgen, Christos. Danke, dass du dir so früh die Zeit für uns genommen hast.
Ja, vielen Dank. Freue mich sehr, dabei zu sein.
Ja, schön, dass du bei uns bist. Du bist aus München zugeschaltet, denke ich mal.
Genau, aus München. Hier scheint sogar die Sonne, nachdem wir ein paar regnerische Tage hatten.
Nice. Das ist auch mehr als verdient. Und du hattest einen schönen Vatertag.
Ja, auf jeden Fall. Also er ist immer ein bisschen wild mit zwei kleinen Heldinnen, aber der ist dann auch sehr schön.
Ja, herrlich. Dann hoffe ich, du wurdest gebührend gefeiert. Ja, Christos, um vielleicht gleich mal kurz reinzustarten, wir stellen ja unsere Gäste nur ein bisschen vor. Diejenigen, die sonst nicht so viel On the Way to New Work hören, würden vielleicht gerne noch mal ein bisschen verstehen, wer du so bist, wo du herkommst, was deine Themen sind. Und ja, ich finde immer, die Menschen können sich besser selber vorstellen, als ich das kann, auch wenn ich ein kleines Intro gerade machen durfte. Aber erzähl doch mal gerne kurz, was so deine Themen sind, wo du herkommst und was dich auch so gerade beschäftigt.
Ja, vielen Dank, Oskar, vielen Dank, Michael, dass ich nach On the Way to New Work jetzt hier die Möglichkeit habe, mit euch drüber über meine Themen zu sprechen. Was mich beschäftigt, sind Innovationsdesignprozesse, wie Menschen kreativ werden, junge Menschen zu dem kommen, was sie wirklich oder gerne machen wollen. Darüber komme ich dann zu den Themen Future of Work und Future of Learning. Wie sieht unser Lernen aus? Wie sieht unsere Zusammenarbeit aus? Und das hängt dann wieder damit zusammen, was es für unsere gebaute Umwelt bedeutet und wie der Raum sich auswirkt. Ursprünglich habe ich BWL studiert, dann Architektur angeschlossen, als Architekt lange Zeit gearbeitet und über die Beschäftigung mit der Architektur gemerkt, dass wir als Architektinnen und Architekten nicht nur das Ästhetische oder den Raum beraten bzw. entwerfen, sondern auch mit den Organisationen mitgehen und die Fragen auch diskutieren. Wie werden wir in Zukunft arbeiten? Wie sollen unsere Mitarbeitenden arbeiten? Wie möchten wir eigentlich, dass unsere Mitarbeitenden wachsen? Und das ist eine unglaublich tolle Phase, an dieser frühen Phase beteiligt zu sein, was mich dann dazu gebracht hat, aus der Praxis wieder zurück in die Wissenschaft zu gehen. Und dann an die TU München, wo ich ursprünglich auch Architektur studiert hatte, und zu untersuchen, okay, wie können eigentlich Architekten Innovationsprozesse beeinflussen, wie kann der Raum Kreativprozesse, Innovationsprozesse beeinflussen und wie können wir in den baunahen Disziplinen auch für eine bessere gebaute Umwelt sorgen. Und das sind die Themen, die mich dann beschäftigen. Wie arbeiten wir miteinander? Wie wachsen wir? Und was hat der Raum dann für eine Bedeutung?
Ja.
Sensationell. Ich erinnere mich noch so gern an unser Gespräch, unser erstes Gespräch. Vielleicht erklärst du nochmal, diese Faszination für Innovation,
kombiniert mit Raum, die ist ja ein bisschen erklärbar über deinen Werdegang, erst Betriebswirtschaft zu studieren, dann Architektur, aber wie passiert sowas im Kopf? Also wie kommt man auf eine Spezialisierung, die ich extrem interessant finde und die, so wie ich es jetzt heute sehe, durch KI, durch das, was wir mit Corona erlebt haben, ja so ein Doppelturbo gerade kriegt. Wie bist du darauf gekommen?
Also grundsätzlich erstmal mit der Beschäftigung mit Menschen und den Organisationen, wie sie arbeiten und dann zu sehen, okay, da geht was im Informellen mit, was man nicht genau beschreiben kann. Also jeder sagt, okay, der Raum, der macht schon was oder wir kommen einfach schneller vorwärts, wenn wir uns treffen und miteinander interagieren. Das weiß jeder immer irgendwie, aber so genau belegen kann er es nicht oder kann sie es nicht. Und das dann weiterzuführen und zu sagen, okay, wenn wir über Organisationen reden, darf das nicht nur das Organigramm sein oder die Prozesse, wie wir miteinander arbeiten, sondern auch, wie wir uns begegnen, wie wir uns sehen, was wir sehen. Und die zweite Komponente ist persönlicher Natur tatsächlich. Michael, das hatten wir damals im Podcast auch mal angesprochen, weil ich ja ein Bildungsaufsteiger bin, wenn man das so beschreibt. Und ich als Erstakademiker dann immer neugierig geblieben bin, weiterzugehen und was zu entdecken. Und der Raum, der physische Raum tatsächlich für mich ein Möglichkeitsraum ist. Der ist dann der Moment, wo ich dich dann tatsächlich anspreche auf einer Vorstellung, wo Lesung deines Buches und meine Themen dann platziere, du gleich daran anknüpfst und mit mir sprichst und ich im Raum Anker setzen kann oder auch spontan auf Leute zugehen kann und mit ihnen sprechen kann. Ich auch teile Sachen sehe, vielleicht auch selbst etwas mache, was andere sehen und eher für mich was sehr Demokratisches ist, in Anführungszeichen. Jetzt Barrieren, Zugangsbeschränkungen mal zur Seite gesehen. Das könnte natürlich auch am Terminal, in der Lounge, am Bahnhof passieren, wenn jemand Bekanntes, Wichtiges vorbeikommt, dass du hingehst und das machst. Und diese Zufälligkeiten zu nutzen, diese Anker zu setzen, das würde, ich glaube, Christian Busch hatte die auch mal oder hattet ihr in einem Podcast. Ja. Genau. Und dann geht es auch immer darum, dem Glück auch zu helfen oder die Serendipität dann zu verstärken. Und das ist im Raum, im physischen Raum extrem wichtig. Und die Faszination, das Interesse wächst jetzt auch noch, wenn wir vielleicht später auch noch über KI sprechen oder das Digitale. Was verlieren wir, wenn wir uns im digitalen Raum aufhalten? Oder was trainieren wir nicht mehr, wenn wir das nur rein auf das Digitale dann beschränken? Und diese zwei Sachen, das Persönliche und auch das sichtbarer machen, wertvoller machen für Unternehmen, sind für mich die Punkte Innovation und Raum gemeinsam zu denken.
Ganz, ganz großartig. Bevor Oskar gleich reingrätscht, noch eine Nachfrage, weil ich das ganz schön finde, nochmal für den Übergang. Also wir haben ja zwei Phänomene, wenn es um das Thema räumliches, also wirklich physisches Miteinander arbeiten. Der eine ist ganz alt. Und den nenne ich mal beschissene Büros. Uninspirierte Legebatterien, langweilige Geschichten. Wenn man sich mit dem Open Space Office beschäftigt, dann hat das ja eigentlich ganz, ganz tolle Wurzeln und ist mal sehr klug gedacht worden und wurde dann aber missbraucht mit diesen Legebatterien. Das heißt, aus meiner Sicht 90% der Büros in der westlichen Welt oder auf der Welt sind beschissen. Also einmal dieses Phänomen. Und das zweite Phänomen ist, seit Corona, und da haben wir alle Mitschuld, weil wir den jungen Leuten, die wir in dieser Zeit ins Berufsleben geholt haben, erklärt haben, ihr braucht nie wieder ins Büro zu kommen. Also zwei Phänomene, beschissene Büros und eine zunehmende Überzeugung von vielen, vielen Menschen, doch viel, viel besser von zu Hause aus arbeiten zu können. Das sind ja Dinge, die dich irgendwie deine Arbeit beeinflussen, ne? Vielleicht können wir auf die beiden Phänomene nochmal eingehen.
Ja, aber wir haben im Podcast auch so oft drüber gesprochen und ich glaube, wenn wir jetzt mal einen Experten wie dich hier haben, das auch noch wissenschaftlich einzuordnen und praktisch, wundervoll.
Ja, also das ist toll, diese Frage zu haben, denn wir unterschätzen den Einfluss des Räumlichen. Wir unterschätzen auch, wie viel Zeit wir uns davon nehmen sollten, über den Raum nachzudenken. Und wenn wir Open Office im In der Architektur würde man dann eher von Office Landscape sprechen oder von Bürolandschaften, die man dann gestaltet, damit nicht alles komplett offen ist, sondern man Nischen hat und sich zurückziehen kann. Das nimmt erstmal von den Menschen den individuellen Raum weg, aber gibt ihm eigentlich mehr Möglichkeiten, sich zu entfalten und auch seine Aktivität entsprechend zu arbeiten. Und da verwenden wir einfach viel zu wenig Zeit drauf, darüber nachzudenken, wie wir arbeiten wollen. Das ist eine etwas längere Phase. Die Unternehmen, gute, innovative Unternehmen auch gehen, die sagen erstmal, okay, ich möchte jetzt nicht die Excel-Tabelle in Quadratmetern erfüllt haben als Grundriss, sondern ich möchte erstmal überlegen, was brauchen wir überhaupt? Und dann muss man sich auch trennen von den Sachen, die jeder von sich sagt, okay, ich hätte gerne die Anzahl an Quadratmetern, den Raum an Stellfläche. Man muss sich auch erstmal trennen und einlassen drauf, was für einen wichtig ist. Und Corona hat gezeigt, dass wir tatsächlich die Büros nicht so toll ausgestattet haben, zum einen. Also man merkt einfach, dass die nicht angenehm sind und es vielleicht angenehmer ist, zu Hause zu bleiben. Und die zweite Sache, dass sie auch nicht so toll sind, wenn keiner da ist. Ja? Also, dass die Menschen dann auch fehlen. Und du kannst ein schlechtes Büro oder ein schlecht gestaltetes Büro, in Anführungsstrichen schlechtes, kann man dann auch weiter diskutieren. Das kannst du durch die Menschen, die da sind, aufwiegen. Das kannst du durch die Menschen dann auch belebter machen und spannender machen. Du kannst die Sachen rausnehmen, vielleicht umbauen. Aber die Menschen kümmern sich aus meiner Sicht nicht zu sehr dann um den Arbeitsraum, den sie haben, ihn besser zu machen, interessanter oder spannender zu machen, obwohl nur wenige Elemente dazu helfen. Also die Tische anders zu stellen, dass man sich sieht oder die Sachen freizuräumen, dass man eine Begegnungsfläche hat. Das muss kein großer Aufbau sein oder Ausbau sein, den man macht. Und das ist durch Corona deutlich geworden, dass die Büros dann, dass wir uns nicht gekümmert haben oder ein Teil der Unternehmen sich nicht gekümmert haben. Und die andere Sache, dass es zu Hause dann doch sehr einsam wird. Und dass es zu Hause dann auch für manche Tätigkeiten natürlich sehr gut funktioniert, wenn man sich konzentriert zurückzieht und vielleicht eine Präsentation zu Ende machen will, einen Artikel schreibt oder nochmals konzipieren will. Ich könnte das aber in meinem Falle in einem großen Büro auch machen, also diese Konzentration dann mit reinnehmen, aber sich auszutauschen mit den Menschen, dann auch jemanden drüber schauen zu lassen, da hat das Büro oder diese Präsenz schon eine enorme Macht und das ist etwas, was aus der Wissenschaft in den 70ern, Ende der 70er schon untersucht wurde von Thomas Allen am MIT, dass Ingenieure, wenn sie sich auf der Fläche begegnen, innovativer oder besser austauschen können, wenn sie durch ein Stockwerk getrennt werden, dann schon die Produktivität im kreativen Sinne abnimmt. Dann hat Alex Pentland, damals noch am MIT Human Dynamics Lab, das nochmal über große Datensätze untersucht, E-Mail-Verkehr angeschaut und dann die Chat-Protokolle angeschaut von Firmen und gemerkt, dass die Leute, die auch den höchsten E-Mail- und Messaging-Kontakt haben, auch diejenigen sind, die sich persönlich oft treffen. Und Ja, genau. Also es geht nicht in die andere Richtung, sondern dass man sagt, man geht aus der physischen Präsenz raus, sondern man verstärkt die eher. Und er hat das auf zwei Sachen heruntergebrochen für produktive, innovative Teams sind zwei Faktoren entscheidend. Einmal das Engagement, kann jeder von euch unterschreiben. Wir müssen miteinander gut arbeiten, uns vertrauen und interagieren. Und das zweite ist die Exploration. Und das finde ich unglaublich wichtig. Also rausgehen aus dem Team, mit anderen reden, die Sachen auch anderen zu zeigen und sich einer Kritik stellen. Und dann kommen wir wieder zu dem, was ich vorhin gesagt habe, mit dem Raum als Ermöglicher. Der Raum ist auch ein guter Resonanzraum, um sich zu konfrontieren. Auch mit Sachen, die einem nicht gefallen. Und dann kommt auch jemand, geht ja nicht darum, dass jemand dann gelobt wird, wenn er auf dem Gang oder wenn sie auf dem Gang entlang geht, sondern geht dann einfach so, das Thema, das du gerade vorgestellt hast, passt überhaupt nicht. Oder das, woran arbeitest du, das haben wir schon in einer ähnlichen Richtung woanders gelöst oder das würde ich so nicht machen. Und diese Kritik, dieses Rausgehen, dieses sich stellen, finde ich einen sehr wertvollen Punkt, den wir vielleicht auch, und dann ein kleiner Schlenker zur KI oder Digitalisierung, dann verlieren, wenn wir in so eine digitale Echokammer kommen, die dann verstärkt, was wir meinen, richtig zu sein, aber nicht jetzt die menschliche Reflexion haben, die natürlich in ganz andere Richtungen schauen kann oder in eine Kritik. Und diese Kritik ist eigentlich ein Kernpunkt für gute Kreativität oder weiterbringende Kreativität.
Ja, mega. Also ich denke gerade so in meinem Alltag oder im Alltag, den ich auch so wahrnehme in den Unternehmen, habe ich so ein bisschen das Gefühl, überspitzt gesagt, die C-Level-Leute sitzen in ihrer Echokammer, ob die zu Hause ist oder in ihrem Raum, sprechen mit ihrer KI, planen da Dinge, die dann wiederum Leute auch viel, vor allen Dingen in unserer Bubble, sag ich mal, dann im Homeoffice umsetzen, die im Homeoffice ihren Status quo durchspielen. Und dieser Begegnungsraum in der Mitte, wo dann tatsächlich mal sich darüber unterhalten wird, was hat die KI eigentlich gesagt, wie sieht unsere Praxis eigentlich aus, wie können wir tatsächlich mal neu denken, neu arbeiten, wirklich innovativ sein, das findet dadurch eigentlich nicht statt. So, und ich hatte jetzt auch gerade wieder diese Woche, wo ich im Büro war, diese Erfahrung gemacht, war in einem neuen Büro, und am anderen Teil, wo ich sonst eigentlich nicht bin. Und gerade durch das, und vorher habe ich viel mit den Leuten, die ich da getroffen habe, eben auch im digitalen Raum gearbeitet. Und der Unterschied war unfassbar groß, was wir an diesem Tag geschafft haben, weil wir im Raum waren, weil wir uns in die Augen geschaut haben, weil wir Sachen nochmal neu aufgerollt haben, die jetzt vielleicht zum Teil sogar ein Jahr liegen geblieben sind, war wahnsinnig gut. Und ich bin ja durch meinen Hund und dass ich meine Frau ja auch irgendwie sehr liebe, bin ich auch gerne mal im Homeoffice, aber ich habe auch wieder gemerkt, so, ich bin sonst immer eher beim Kunden, und aber im Office selbst, wir haben ein sehr schönes Office bei uns im House of Communication in München, was das für ein magischer Tag war so und was wir geschafft haben. Also ich glaube, dass wir das unterschätzen, und ich finde es deswegen super, dass du da auch nochmal die wissenschaftliche Perspektive dazu bringst. Kennst du auch aktuelle Zahlen jetzt post-Covid? Weil wir haben eben bei uns im Podcast ja das ganz viel besprochen, so über die, das war ein großes Thema, weil das ja auch dieser Konflikt zwischen Generation Z und den älteren Generationen für uns, wie Papa gesagt hatte, war es ganz normal. Ich bin ins Arbeitsleben gestartet, Laptop komplett remote, war eher komisch, wenn man im Office war, weil dann Infektionsgefahr hoch. Und dann aber dann diese Erwartungshaltung 2 Jahre später, so übrigens, wir mussten damals auch den ganzen Tag ins Office oder waren von Montag bis Donnerstag beim Kunden in meiner Branche, seid mal dankbar, kommt zurück und keine Diskussion. Dann hat man damals die Zahlen gesucht und hat geschaut, okay, sind die Leute wirklich produktiver, wenn sie im Büro sind? Dann gab es Zahlen, die dafür sprechen, Zahlen, die dagegen sprechen. Was ist so gerade dein Gefühl? Also es hat ja beides seine Berechtigung, wir sind ja nicht entweder oder, sondern beides braucht's. Aber da wäre ich mal super gespannt, was so da aktuell der Forschungsstand ist und dein Gefühl dazu.
Also es gibt eine Zahl, die ich sehr gerne zitiere. Unmittelbar nach Corona oder ein Jahr, nachdem es abgeebbt ist, vom Architekturbüro Gensler, das ist eines der größten Architekturbüros weltweit mit, glaube ich, 5.000, 6.000 Mitarbeitenden. Die haben auch eine entsprechende Research-Abteilung. Das heißt, sie untersuchen bei ihren Bauherrinnen, Bauherren, wie sie mit ihren Flächen umgehen, und machen einen Workplace-Survey. Den machen die schon seit 2008. Und wenn man so ein großes Büro ist, hat man natürlich entsprechend Quadratmeter und hat entsprechend Zugang zu einer großen Zahl an Menschen. Und die haben natürlich gefragt, wer dann mit Corona zurückgegangen ist. Die sind dann ins Homeoffice gegangen sind. Bei den Unternehmen ist dann ein Drop dabei gewesen. Die sind dann von 80-85% Präsenz runtergegangen auf 46-40%. Verständlich mit Corona. Haben aber dann nach Corona die Frage nochmal gestellt und sich die Unternehmen angeschaut, die besonders innovativ sind und forschungsintensiv oder dann auch versuchen, neue Produkte und Services voranzubringen. Und da ist man wieder bei dem Vor-Corona-Niveau gelandet. Also, dass die wieder bei 80% Präsenz, nicht 100%, 100%, glaube ich, wird es kaum geben, weil dafür die Termine oder das, was du dann beim Kunden, Kundinnen machst, zu verschieden sind. Aber wir sind eigentlich wieder bei einem Vor-Corona-Niveau bei innovativen Unternehmen oder produktiven Unternehmen, die sich sehen, austauschen und die Sachen, was du gesagt hast, auch diskutieren. Das heißt nicht, dass die nicht remote arbeiten können. Wir verankern im Räumlichen, wie gut wir zusammenarbeiten, können dann remote richtig gut arbeiten und machen nochmal einen Sprung, wenn wir uns dann physisch wieder treffen. Also die Teams, die sich auch im Räumlichen erstmal getroffen haben. Deswegen finde ich das auch spannend, was du, Michael, mit Swantje und den New Work Master Skills auch macht. Also ihr schafft den räumlichen Bezug erstmal, schafft erstmal die Gemeinschaft, die Verbindlichkeit, das Vertrauen und könnt dann leichter oder verbindlicher in die Remote-Phasen gehen und trefft euch dann wieder, wo ihr wieder nochmal einen Sprung oder einen Impuls setzt. Und ein zweiter Aspekt, das macht da Florian Kunze von der Universität Konstanz. Der hat das Future of Work Lab und der untersucht regelmäßig mit Umfragen, wie sich das Verhalten zu Hause arbeiten, nicht vor Ort arbeiten verändert und schaut sich auch an, was die Unternehmen sagen, schaut sich auch an, was die Mitarbeitenden sagen. Und ich glaube, jetzt aktuell hat er auch ein Buch herausgegeben, das sich mit diesem Thema auseinandersetzt und die aktuellen Zahlen seiner Forschung nochmal zusammenfasst. Und er sagt, dass die Menschen, die gezwungen werden, präsent zu sein, ein höheres Stresslevel haben bzw. empfinden.
Ja.
Und wenn ihnen aber die Freiheit gelassen wird, zu arbeiten, auch mal zu Hause zu arbeiten, das Gefühl haben, auch produktiver zu sein und entspannter zu sein und nicht mehr gestresst zu sein. Das muss jetzt nicht 4-5 Tage am Stück zu Hause sein, das kann 1-2 Tage sein. Ich verstehe auch die Schwierigkeiten oder die Herausforderungen, die eine Organisation hat, besonders wenn man eine Projektarbeit hat, das zusammenzubringen. Aber für Menschen ist es ein entspannendes Moment, dann diese Freiheit zu haben, remote an einem dritten Ort oder dann von zu Hause zu arbeiten. Und das macht sie dann leistungsfähiger oder wie man das dann, was ihr auch oft sagt, die Gesundheit, also pflegt das Wohlbefinden und erhält das Wohlbefinden. Mhm.
Ich finde es ganz spannend. Ich habe mich ja auch sehr tief für unser Buch damals halt beschäftigt und bin auch wirklich tief in so alte Cases eingestiegen, wie zum Beispiel dieser Building 20 am MIT, ne, wo der nach dem Krieg quasi ein Gebäude, das eigentlich abgerissen werden sollte, da blieb und weil die Uni stark wuchs. Das war so ein Schnellbau für Raketenwissenschaftler und Radiologen, die irgendwie den Krieg helfen sollten zu beenden und wo die besten Physiker und Radiologen des ganzen Landes zusammenkamen. Und dann hat die Uni gefragt, okay, wer geht da rein freiwillig, weil die Uni wuchs und Kapazitätsprobleme hatte und keiner wollte. Und dann mussten alle rein, also alle haben sie ihre Überkapazitäten da reingeschickt. Und da hat man festgestellt, also erst haben sich alle beschwert, weil die Gänge so eng und so dunkel und dann durften die das Gebäude wirklich übernehmen. Das ist ein ganz tolles Buch, How Buildings Learn, wo das dieser Case beschrieben wurde.
Von wenn man Stuart Brand, ist, ja.
Genau. Am MIT, es gibt auch so eine Gedenkecke mit Fotos, war ich vor 3 Jahren. Und dann passierte eben diese zufälligen Begegnungen, dieser Austausch, zufällige Innovationen und ganz, ganz viele Innovationen sind entstanden. Und statt 1948 ist das Gebäude 1998 abgerissen worden. Es gab wohl in den Niederlanden mal einen ähnlichen Case, da ist irgendwie ein Uni-Gebäude abgebrannt, da hat man ein Zirkuszelt aufgebaut. Und dann saßen die Leute auf einmal offen in so einem Zirkuszelt. Und auch da ist die Innovation hochgegangen. Ne?
Ja.
Wir wissen das aus anderen Studien, dass da gab es im Harvard Business Review mal einen Artikel, es war noch vor, ich glaube, oder so an der Schwelle, als gerade die iPhones kamen. Einige hatten eine App, andere hatten so Transponder und man hat die Bewegung der Menschen gemessen und hat festgestellt, dass Unternehmen, die besonders viele Flächen für zufälligen Austausch anbieten, so Sofagruppen, Küchen und so weiter, und das auch kulturell fördern, diese ungeplante Begegnung, dass die Menschen gesünder sind, innovativer sind, zufriedener sind. Also wir kennen all diese Zahlen und trotzdem lernen wir alle nicht daraus. Also man könnte den jungen Menschen, denen man etwas voreilig erklärt hat, deswegen, ich komme jetzt mal auf die Generationenfrage auch, erklärt hat, du musst nie wieder kommen und dann auf einmal sagt, nee, jetzt ist wieder Return to Office Policy. Also man könnte sich ja erklären und könnte super, trotzdem auch verhandeln und könnte sagen, also lass uns aber gucken, deine Bedürfnisse, ich habe verstanden, du bist jetzt mit deiner Familie rausgezogen, weil man kann sich in München nichts mehr leisten, finden wir auch gut, weil Kinder am See aufwachsen, ich gucke jetzt zu Oskar, ist toll, aber wir brauchen dich. Können wir nicht mal drüber reden, was wäre ein gutes Modell? Also es aushandeln und nicht befehlen.
Aber das ist super. Also vielen Dank für diesen Einschub, Michael, und auch das Building 20 zu nehmen. Und ich würde diesen Bogen noch etwas weiter denken auf unsere Bildungslandschaften. Weil ich aktuell das, womit ich mich beschäftige, ist Future of Work and Learning, Fokus dann auf Learning. Wie bringen wir einfach die Jungen, die nächsten Generationen dazu, explorativ zu sein, sich zu verbinden, sich auszutauschen. Und da haben wir ein räumlich strukturelles Hindernis, die Hochschulbauten, die teilweise oder unsere Bildungsbauten, die teilweise die noch aus einer anderen Zeit sind, wo man sehr frontal was gelehrt und dargestellt hat. Und die Transformation der Arbeit, auch wenn wir über Future of Work reden, die beginnt schon in der Bildung, dass wir auch eine Future, also eine New Learning oder New Education dann haben. Und wenn du das Building 20 nimmst und sagst, okay, die Forscher mussten dann reingehen und haben dann die Autonomie bekommen, Wände rauszunehmen, Sachen durchzubrechen und das entsprechend den Anforderungen zu gestalten. So einen Elan, einen Drive müsste man eigentlich auch in die Hochschulbauten nehmen. Dass man aus der Reihenbestuhlung rausgeht, dass man aus der frontalen Unterrichtssituation rausgeht und stärker in die Interaktion. Weil das, was wir dort sozialisieren, ist das, womit wir dann kämpfen, wenn wir die Büros haben. Das ist das, was wir dann an Ergebnis haben und uns dann wundern, dass die nächste Generation nicht aus sich herausgeht, nicht auf Leute zugeht und nicht mit den Leuten arbeitet. Und das ist ein Forschungsthema, das ich mit meiner Kollegin aus Hamburg, Christina Schwalbe, auch untersuche. Wie können wir Hochschullandschaften oder den Campus liquide gestalten? Also jetzt nicht von Finanzmitteln, aber als Liquid Campus sagen, er bewegt sich, öffnet sich, verändert sich ständig. Das Spannende ist, sich so Soziologin und das betrachten wir dann von einer räumlich-soziologischen Perspektive. Und die Studierenden auch mitzunehmen und zu sagen, das ist euer Wirkungsort. Das ist nicht, ihr kommt nicht her, um euch zu informieren, sondern auch beschallen zu lassen, sondern ihr kommt dazu, um was mitzunehmen oder auch was zu machen. Und das sollten wir, müssen wir tatsächlich. Bin ich wahrscheinlich sehr entschieden, müssen wir fördern, dass sie rausgehen und dann auch im Ort die Chancen sehen und dementsprechend auch den physischen Raum als wertvoll betrachten. Ich entnehme auch das Gegenteilige jetzt, also meine Professur in Frankfurt ist ja darauf ausgerichtet, Entrepreneurship zu unterrichten. Mein Entrepreneurship-Verständnis beginnt sehr nah am Menschen, dass wir die Menschen erstmal oder die Studierenden dazu bringen, darüber nachzudenken, was sie wirklich machen wollen oder wo sie ihren Wirkungsradius sehen. Und dann erstmal die Frage, wie sie es umsetzen und dann erst die Frage zum Businessmodell zu stellen. Weil wenn es nicht etwas ist, was jemand von sich aus wirklich, wirklich will, dann wird er auch die Gründung nicht durchhalten, ähnlich wie eine Promotion oder eine wissenschaftliche Karriere dann oder sie nicht durchhalten will. Und etwas lang die Antwort, entschuldige, Michael.
Richtig.
Ich komme genau auf diese räumliche Situation mit den Unternehmen. Wenn wir Studierende nur beschallen oder passiv tätig haben an der Hochschule, dann werden die auch in einem Unternehmen schwer den Vorteil sehen, was der physische Raum dann schaffen kann.
Wenn sie es noch gar nicht kennen, wie soll es denn funktionieren? Ne?
Sie kennen es nicht. Und wenn sie dann aus dieser Struktur, aus dieser Reihenbestuhlung dann in ein Zweierbüro, Viererbüro dann gehen oder in ein sehr strukturiertes Büro gehen, dann denken sie einfach, ist es so. Wir machen so weiter, wie wir es gelernt haben und erfüllen unsere Aufgaben, aber wir wollen ja nicht die Leute, die die Aufgaben erfüllen, wir wollen die Leute, die die Aufgaben in Frage stellen und die Wände rausnehmen und die das hacken. Und das müssen wir in der Hochschule kultivieren, damit sie dann, wenn sie ins Unternehmen kommen, richtig anstrengend werden für die Leute, die sie einstellen. Und dann auch das herausfordern. Dann ist die Frage auch, sind Unternehmen bereit, solche Menschen aufzunehmen oder sich dem zu stellen? Die Organisation, weil es einfacher ist, hier ist dein Raum, hier kannst du arbeiten, hier ist dein Platz, wo du wirken kannst, als es ist, sich zu überlegen, ich lasse die Menschen mal laufen. Ich gebe ihnen die Autonomie, an einem anderen Ort zu arbeiten. Und abschließend, ich merke, dass es für unsere Studierenden extrem wichtig ist, auch an die Hochschule zu kommen und diese Präsenz zu haben. Ja. Weil sie dann auch, aus welchen Gründen auch immer, dieses Problem der Mieten ist nicht nur in München ein Thema, sondern auch in Frankfurt. kann ich mir in Berlin genau, in Düsseldorf oder in Hamburg genauso vorstellen. Also in Frankfurt ist es ein sehr starkes Problem, weil du einen hohen Commuter-Anteil hast, die in diese Stadt dann kommen und nur ein paar Tage da sind. Und da ist die Hochschule fast so ein Ankerpunkt und den auszubauen, das ist wichtig. Und jetzt aber tatsächlich, letzter Punkt, in den skandinavischen Ländern spricht man von einer Learning Experience für die Studierenden. Also man überlegt sich, wie die Experience ist. In Deutschland schaut man, welchen Flächenanteil muss jeder Studierende bekommen und geht dann nach einer Tabelle vor, um zu sagen, okay, wir müssen für so und so viel Studierende die und die Quadratmeter vorhalten, ohne direkt oder als erstes die Frage nach der Qualität oder der Erfahrung aus der Studierendensicht zu stellen.
Finde ich genial. Ganz kurz zusammenfassend, Learning Experience statt Flächenindex. Das finde ich ein super Merksatz.
Ja, ich meine, ich habe ja in Schweden und in Dänemark studiert und ja auch an der CBS Organizational Innovation and Entrepreneurship. Und genau das, was du sagst, ist das, was ich gelebt und erlebt habe. Ne? Also wir hatten einen Raum, wir waren 50, 60 Studierende aus 40 Nationen und hatten diesen offenen Raum, um Design Thinking, Future Thinking, all diese Ansätze wirklich zu leben, auszuprobieren. Und das war bei uns dann auch ein wahnsinniger Bruch. Dann kam Corona. Ne? Also wir haben 2019 angefangen damals im Master und dann ging es in den digitalen Raum. Aber dadurch, dass wir vorher diese Basis geschaffen hatten, so zu denken, so zu arbeiten, in kleinen Gruppen, sehr viel gebastelt, sehr viel händisch gearbeitet, das war wahnsinnig lehrreich. Für mich war dann fast der Bruch schwierig, weil ich in ein Unternehmen gekommen bin, das natürlich riesengroß war mit Accenture. Da war auch Raum, auf jeden Fall. Aber du hattest nicht die Möglichkeit, so spielerisch, experimentell an Themen ranzugehen, wo man aber schnell gemerkt hat, das ist, wo man hinkommen möchte, weil es einfach den größten Mehrwert bietet und am meisten Spaß macht. Mhm. Das war fast schwierig, weil du warst schon so vorbereitet durch die dänische Erziehung sozusagen. Ja, also alles in Frage stellen, machen, umbauen, brechen, have fun. Und dann bist du eben im organisationalen Alltag gefangen. Und ich glaube, da ist auch eine große Schnittstelle, die wir angehen müssen. Ne? Also weil wir die Hochschulen haben eine Riesenaufgabe, die Schulen haben eine Riesenaufgabe, die ganze Lehre steht da vor einer Transformation, dass dieser Bruch nicht zu groß ist, beziehungsweise dass der Bruch da ist und eben auch die Möglichkeit dann gibt, dass die Menschen challengen, die jungen Menschen, die unter die Organisation kommen. Und das ist dann ja auch der Mehrwert, den die junge Generation einbringt in die Organisation. Und da würde ich gerne jetzt mal einen Bogen zur KI schlagen. Ich fühle mich immer ein bisschen wie Philipp, wenn er irgendwie über Kohle fragt, wenn ich die ganze Zeit nur mit den Themen komme. aber ja, das finde ich einfach, das war eine der ersten Sachen in unseren ersten Gesprächen, die mich so beeindruckt haben, wie tief du das Thema auch integrativ siehst und was das für einen großen Teil deiner Arbeit jetzt schon macht. Weil du hattest ja mal das Experiment gemacht mit zwei Gruppen an Studierenden. Die einen sollten mit KI arbeiten, die anderen ohne KI arbeiten. Und bist da ja auch sehr tief in der Forschung. Was für einen Einfluss hat KI auf diese ganze Entwicklung? Weil das würde mich sehr interessieren, beziehungsweise ich schätze da deine Gedanken einfach sehr.
Also der Einfluss verändert sich. Man ist von der ersten Euphorie jetzt weggekommen, was alles dann plötzlich wegfallen wird. Also die gleiche Diskussion, die, Michael, du gesagt hast, mit Corona, wir brauchen keine Büros mehr, jetzt brauchen wir keine Juniors mehr, jetzt brauchen wir überhaupt keine repetitiven oder Einstiegsjobs mehr. Die haben wir jetzt auch. Das ist etwas nüchterner geworden, was die KI schaffen kann oder machen kann. Auf die Lehre bezogen haben wir Effekte, die positiv sind, dass sie teilweise Prototypen schneller erstellen können oder sich in Themen vielleicht auch schneller einen Überblick verschaffen können. Aber dieser Shortcut ist auch gefährlich, weil er dazu führt oder verleitet. Ich glaube, im letzten Podcast hattet ihr auch die Scheinfähigkeiten, die dann entstehen, oder das Scheinwissen, das man dann hat. Und dann glauben sie, etwas verstanden zu haben, wo sie aber noch nicht weiter hinterfragen oder tiefer reingehen. Und da haben wir das Problem, oder die Herausforderung, den Studierenden zu sagen, okay, die Antwort, die du bekommst, ist vielleicht zu sehr in deine Richtung, die du erwartest. Die Antwort, die du bekommst, ist nicht reflektiv genug oder kritisch genug. Oder sie baut auf der Vergangenheit auf oder auf Daten aus der Vergangenheit und ermittelt dann aus Wahrscheinlichkeiten, was möglich sein könnte. Das ist eigentlich kein wirklich kreativer Prozess, der dann entsteht, was Neues zu schaffen und was weiterzudenken. Und es gibt Studierende, die sich eher reserviert halten und sagen, will ich gar nichts damit zu tun, dass sie auch wirklich überfordert sind. Mit allem ist KI. Es gibt Studierende, die das sofort nutzen bei jeder Kleinigkeit. Und das merkt man tatsächlich auch, dass es dann in den Aussagen, in der Reflexion über die Themen nicht passt. Und es gibt da Studierende, die sich dann auch langsam herantasten. Aber man muss ihnen diese Kritikfähigkeit noch mitgeben, ihnen sagen, okay, du musst eigentlich eher anfangen, selbst dich zu strukturieren oder ein Verständnis zu haben und dann kannst du mit einer KI unterstützend dich dann weiterentwickeln. Das Experiment oder das, was wir damals gemacht haben, war, innerhalb von einem Nachmittag einen Businessplan zu erstellen. Und das haben einige Gruppen, eine Gruppe hat es dann mit einer KI gemacht, eine Gruppe hat es dann selbst sich überlegt, wie sie es macht. Die Gruppe mit der KI hat unglaublich schnell gearbeitet und alles hingestellt, aber wusste eigentlich so gar nicht, was sie da formuliert hat und platziert hat. Die andere Gruppe hat nicht so einen tollen Businessplan gemacht, aber die wusste, warum sie welche Schritte gemacht hat und welche Punkte adressiert hat. Das hat das MIT letztes Jahr auch mit einer Studie gemacht, Your Brain on ChatGPT, wo sie das mit einem Essay verbunden haben. Und eine Gruppe durfte ein Essay schreiben ohne digitale Tools und KI, eine Gruppe mit KI gleich am Anfang, mit ChatGPT, eine Gruppe durfte Google Scholar oder eine Datenbank suchen. Und dann haben sie die Hirnströme gemessen und sich angeschaut, was eigentlich im Gehirn aktiviert wird. Und naheliegend, die Gruppe, die dann gleich mit ChatGPT gearbeitet hat, hat nur einen ganz kleinen Teil der Gehirnaktivitäten aktiviert. Und dann kommen wir wieder zu dem Raum oder warum diese physische Präsenz oder das mit Material, mit Prototypen, mit was Haptischem zu arbeiten, wichtig ist, weil es ganz andere Denkprozesse auslöst, als wir jetzt in einem Dialog mit einer KI oder digital dann haben. Ihr hattet das auch mit Denken mit der Hand oder das Journaling ist ja auch ein Thema, das ihr immer wieder aufwirft, das zu schreiben und das dann auch zu sehen. Und da gibt es in den Designwissenschaften, auch in der Architekturwissenschaft auch das Thema der Reflection in Action. Dass du in dem Moment, wo du etwas schreibst und formulierst, darüber nachdenkst und wenn du eins weitergehst, dass die Hand schon etwas macht, von dem du nicht weißt, was es ist. Ja. Und das haben wir dann auch im Handwerklichen, das haben wir dann auch im Prototypenbau, das haben wir dann auch im Umgang mit Material, dass über diese händischen Prozesse, diese manuellen Prozesse, das Gestalterische, was aufbauen, was entwickeln, was zeichnen, überhaupt dein Denken darüber entsteht. Also nicht du denkst etwas und schreibst dann und baust was, sondern du baust, um zu denken. Und wenn wir das verlieren oder das nicht weiter trainieren, dann kommen wir in so eine Monokultur, dann kommen wir in so eine Einseitigkeit und dann in eine Nicht-Reflexivität. Das hört sich jetzt sehr hochtrabend an, aber so ein nicht drüber nachdenken, was wir eigentlich machen. Und die Aha-Effekte entstehen eher im Arbeiten mit den Händen, im Denken mit der Hand, dann auch im physischen, in der Präsenz miteinander, wo auch die Menschen und die Studierenden dann merken, okay, das schaffen sie nicht zu Hause. Und das kommt einfach nicht anders ran. Aber ihnen erstmal zu zeigen, wie wichtig das ist und ihnen erstmal zu zeigen, der Shortcut, den kannst du nutzen, ja, aber was anderes ist relevanter, wenn du für die Zukunft aufgestellt sein willst. Dann sie in den Raum zu holen, in die Interaktion zu holen, ist wichtig. Und dann ist die Aufgabe von den Organisationen, wenn du sagst, ein großes Unternehmen hat nur bedingt die Möglichkeiten, diese Räume darzustellen. Wie fühlen sie sich dann abgeholt? Wie können sie dann wirken, wenn diese Freiheiten dann gegeben sind? Oder kann eine Organisation diese Freiheiten geben? Und Dann kommen wir dann einen Schritt weiter. Das ist ja nicht nur um das Spielerische jetzt einfach ausprobieren geht, sondern Play im Englisch-Amerikanischen hat ja auch eine strategische Komponente, dass du da auch einen Bezug, also einen Zug zum Tor, einen Zug zum Ergebnis hast. Und da kommen wir wieder in den Werkstatt-Craft-Charakter, dass du da mit deinen Händen, mit den Prototypen, die du baust, was entwickelst. Und da sehen wir auch eine Tendenz, dass Hochschulen, die sich in Zukunft für relevant erachten, dann den Präsenzunterricht fördern, dass es mehr Makerspaces gibt, dass viel stärker auf Kollabore oder Orte hingearbeitet wird, wo Studierende in Gruppen etwas entwickeln können, um das zu sehen, und die KI, die Technologie mitgedacht werden muss, damit sie dann einfach sich stärken können oder auch vielleicht so ein Sparring mit einer KI machen können.
Also jetzt habe ich hier zwei KI-Experten im Raum. Und ich würde euch gerne mal fragen, was so eure vielleicht zwei, drei Hacks sind für junge Leute, das, was wir jetzt hier besprochen haben, in Action zu übersetzen. Also ich höre immer wieder von auch guten Beispielen, dass junge Menschen, wir hatten neulich einen Vater und Sohn bei uns im Podcast, einfach klüger mit der KI umgehen und sagen, okay, ich mache mir erstmal selber meine Gedanken, lass die Gedanken eher mit der KI challengen. Oder ich recherchiere bestimmte Dinge mit der KI, schreibe dann aber selber. Also dieses iterativ Arbeiten, vielleicht die KI als einen Kollegen verstehen, der einen Input gibt, wie auch ein Mensch. Habt ihr so ein paar, sagen wir so, Do's and Don'ts oder Do's, die man jungen Menschen und auch älteren Menschen, weil die machen ja in der Regel das dann immer noch schlimmer. Also während unsere Kinder, also Oskar und Moritz, sich langsam aus Social Media zurückziehen, drehen die Alten immer mehr durch und sind in Dauerschleifen mit Reels und Stories vor Ort. Also nehmen wir junge Leute raus. Was könnt ihr für Tipps geben? Wie setze ich KI so ein, dass ich mehr rausbekomme und nicht weniger?
Also Ich würde da total gerne auf dem, was Christoph sagt, aufbauen. Ich bin ja auch gerade in der Vorbereitung für meine Studierenden dieses Jahr für die Arbeit und ich werde aus diesem Gespräch nochmal ganz viel mitnehmen, weil ich eben auch gemerkt habe, dieses frontale Beschallen und dann zwischendurch mal hier und da eine Übung, eigentlich muss es wirklich immer ein iterativer Prozess sein, dass du am Ende, ich mache auch immer Prototypisierung, ne, also mit dem Future Thinking Workshop, Dinge bauen aus natürlichen Materialien, aus künstlichen Materialien, dass sich die selber vorstellen können, wie sieht denn eure Arbeit der Zukunft aus durch KI. So, das ist dann sozusagen der Abschluss, den ich in meinem Seminar habe, dass die Studierenden sich das bildlich vorstellen können. Ich merke immer, dass in diesem letzten Seminar die alle am besten mitarbeiten. Wenn ich vorher Themen bespreche wie KI und Co., die dann Aufgaben lösen lasse, die sehr klassisch sind einfach, weil ich auch manchmal da nicht genug um die Ecke denke, muss ich mir auch sagen. Deswegen sage ich immer, habe ich Christoph schon geschrieben, ich wäre gerne Student bei ihm gewesen. Und das ist halt, was ich sehe, je mehr auch wir aus dem Status quo ausbrechen und neu denken, wie kann eine Aufgabe aussehen, wie kann man challengen, dass man damit den Raum schafft, dass die jungen Menschen da hinkommen und auch ältere Menschen da hinkommen. Ne? Also der jüngste Philosophieprofessor, ich glaube, Christoph, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, Deutschlands, ich vergesse seinen Namen immer, Dominik, glaube ich auch, sagt ja, wir müssen die KI verwirren. So, und das, also wir dürfen nicht in diesen Einsen und Nullen und klassischen Faden, weil diese echte Kreativität hat die KI nicht. So, und wir müssen einfach unberechenbar bleiben, wir müssen ein bisschen wild, ein bisschen verrückt bleiben. Und dann ist der Umgang mit der KI auch viel angenehmer, weil dann merken wir, wofür ist sie gut und wofür ist sie eben auch gar nicht gut. Sie ist gut zum Generieren, zum Strukturieren, zum Orchestrieren, aber am Ende müssen trotzdem wir orchestrieren und auch immer diesen Gegenpol zur KI schaffen. Und das sind alles menschliche Fähigkeiten, die wir heute ja auch besprochen haben, die Christoph alle angesprochen hat, die wir damit reinbringen müssen. Und dann ist das Alter egal. Da können wir alle und sollen wir alle einen Beitrag haben. Und ja, das sind so meine Two Cents.
Ja, also ich würde das zurückgeben. Ich würde, glaube ich, gerne bei dir Student sein, Oskar, und dann
ich bei auch
mitlernen, weil das ist auch der Punkt, wirst du wahrscheinlich beipflichten. Ich lerne ähnlich viel, wie sie von mir lernen. Also ich platziere etwas, merke, in einem Semester verfängt es total, im nächsten Semester sind die Themen schon wieder andere, die sie haben und eine andere Gruppe und dann ist ein anderer Fokus und sie gehen anders damit um. Und ich muss das auch immer wieder anpassen. Ich würde Eine kleine Einschränkung, also ich würde mich nicht als KI-Experten bezeichnen, sondern jemand, der sich mit den Themen auseinandersetzt, weil ich auch mir Gedanken mache, wie wir die nächste Generation oder uns auch stärken oder fit machen für die Zukunft und dann auch kritisch sehe, wie sich die Sachen oder KI-Anwendungen dann durchfräsen oder kommuniziert werden, als wären sie erfolgreich. Und da gibt es auch einige Reports, die sagen, okay, die Anwendungsfälle haben sich nicht bewahrheitet, sie kommen nicht, sie schaffen wirklich keine nennenswerte Produktivität. Also es gibt auch Studien, die sagen, okay, die Proto-Projekte fallen durch, die Pilotprojekte funktionieren nicht. Oskar, du hast auch drüber gesprochen in eurem Podcast, was dann eben nicht funktioniert. Und letztes Mal hat ja euer Gast gesagt, bei großen Projekten, richtig umfangreichen Projekten, würde er sich nicht auf eine KI verlassen oder auf einen Agenten. Was aber interessant ist, den Studierenden zu sagen, okay, wovon glaube ich profitieren zu können von der KI? Und da ich ja im Bauwesen, also in der Architektur, im Bauingenieurwesen meine Lehrtätig und Forschungstätigkeit habe, habe ich es mit einem Thema zu tun, wo wir uns keine 90% Genauigkeit erlauben dürfen. Da brauchen wir eigentlich 99,9. Weil wenn dann bei einem Grundriss eine falsche Maßkette drin ist, wenn dann ein falsches Detail drin ist, wenn eine Genehmigung nicht bedacht wurde, dann zieht sich das durchs ganze Projekt durch und dann sehe ich schon eine hohe, tatsächlich eine Reserviertheit bei den Studierenden mit einer KI anzufangen, weil sie ihr nicht trauen. Also für ihre Tätigkeiten jetzt zum Bauen, für eine Prüfung, klar, fragen sie KI und oder für einen Text, schreibt mir das mal. Aber wenn ich sie dann frage, würdet ihr das im Job ansetzen oder würdet ihr es in eurer Arbeit einsetzen? Und dann sagen sie einfach so, boah, weiß ich nicht. Also ich weiß nicht, ob dann die so verlässlich ist und dann muss ich die Sachen nachprüfen und sicherstellen, weil ich ja dann haftbar bin. Also ich hafte dann als Bauingenieurin, Architektin, hafte ich dann für den Entwurf oder das, was ich kalkuliert habe. Also da überlegen, wo kann mir eine KI helfen? Und da kristallisiert sich raus, dass es eher bei den strukturierenden, organisierenden Tätigkeiten dann ist, wenn man ein Projekt aufsetzt, dass man darüber nachdenkt, wenn man Menschen miteinander in den Austausch bringt. Ein Startup beziehungsweise ein Studierenden, den ich noch in meiner Zeit in München hatte, der hat jetzt ein Startup gegründet, die versuchen aus den Protokollen, E-Mails, die man im bei einem Bauprojekt dann hat, wo man sagt, okay, ändere die Wand oder ergänze hier nochmal was, es fließt ja alles in WhatsApp-Textnachrichten durch oder dann in der E-Mail und dann nicht in dem Protokoll und dann ist es nur im Plan geändert, da herauszufinden, wo, also das konsistent zu machen. Und das ist natürlich ein toller Anwendungsfall, mit der KI zu arbeiten und drüber nachzudenken. Und die Hacks einfach sich zu überlegen, eignet es sich für mich, für das, was ich aktuell machen will? Und die Frage, die Antworten, die mir jetzt, wenn ich nur chatte, eine KI gibt, dann auch zu hinterfragen und auch die Grundrisse oder wenn es wirklich tatsächlich Projekte, PowerPoints sind oder das, was du rausbongst, immer tatsächlich zu hinterfragen, was ist drin, was funktioniert, was ist sinnvoll. Und die dritte Sache ist, man kann mit einer KI oder mit so einfachen Themen sehr schnell sein Wissen auf den, was sind die wichtigsten Punkte zu einem Businessplan? Was sind, wie strukturiere ich dieses Thema aus den existierenden Themen heraus, dass man bei dem, wo es viel Material dazu gibt, was viel dokumentiert und erfasst wurde, textbasiert, da kann man sich sehr schnell auf ein Level bringen, was zu wissen. Bei Studierenden ist aber so, dass wir reden aus der Praxis heraus. Also wir arbeiten damit, wir haben ja auch einmal gelernt und haben als Juniors angefangen. Und die sind ja Juniors und die Zusammenfassungen sind für diese auch eine Herausforderung. Also so eine Kurzzusammenfassung müssten sie dann auch wirklich verstehen und dann mit ihnen arbeiten, aber dafür ist es schon extrem unterstützend, damit zu arbeiten.
Ja, absolut. Und um da vielleicht einmal den Abschluss zu finden, so wundervoll ich das finde, aber wir haben uns ja die Regel gesetzt, wir machen nie länger als eine Stunde. Dementsprechend danke ich dir erstmal mega für deine Gedanken. Also ich habe heute schon wieder so viel mitgenommen. Das wird mich durch den Tag und durch das Wochenende tragen. Auch für das, was wir jetzt noch so dieses Wochenende vorhaben. Dank dir, Christos. Aber vielleicht nochmal so, um es zusammenzufassen, um die aktuellen Umbrüche, all den ganzen Wahnsinn irgendwie bestmöglich gestalten zu können aus deiner Erfahrung, aus deiner Forschung. Was sind so die 3 bis 5 Tipps oder der Tipp, den du unseren Zuhörenden mitgeben würdest, sei es organisational, in der Lehre, in der Selbstentwicklung, um damit umgehen zu können?
Doch, jetzt zum Schluss noch die Weltformel.
Die Weltformel, ja. Ja, das ist auch ein spannendes Thema. Das war ein Forschungsergebnis, dass eine KI einen auch wahnhaft machen kann. Also wenn Leute, Experten in der Diskussion mit einer KI sind, dass sie nach 300 Stunden dann wirklich überzeugt sind, eine Weltformel gefunden zu haben, die noch keiner entdeckt hat. Aber an der Formel werde ich noch arbeiten, aber eher liquide und dynamisch zu bleiben. Fangen wir mit Nummer 1 an. An alle, und das ist tatsächlich, glaube ich, dran, es gibt keine bessere Zeit für eine junge Generation, sich selbstständig zu machen, sich auf den Weg zu machen, was zu entwickeln, unterstützt zu werden. Wir haben in Deutschland eine wachsende Startup-Kultur und auch Akzeptanz, das zu fördern. Hochschulen bauen Startup-Zentren, Gründungszentren aus, um sie zu befähigen. Das heißt, unabhängig von der KI und der Technologie, finde etwas, was dich interessiert, um es selbst umzusetzen. Ob du es dann als eigenes Unternehmen machst oder als Intrapreneur, Corporate Entrepreneur dann machst, ist erstmal dahingestellt, aber versuche es erstmal zu machen und dich damit auseinanderzusetzen. Das ist wirklich das Wichtigste, einfach rausgehen, sich einzuladen zu den Themen, von denen man denkt, nicht eingeladen zu sein. Die zweite Sache, die Technologie mitverfolgen und dabei immer rückzubeziehen, wie kann sie mir helfen, wie kann sie mich auch unterstützen und nicht dran zu denken, wie arbeite ich nach meinem Abschluss, sondern wie wird es in 5 Jahren aussehen. Und dann auch eine Argumentation aufzubauen, warum ich eine Relevanz dann habe, womit ich mich beschäftige. Und mit 5 Aspekten wird es schon wird schon viel mit den 5 Aspekten. Und die dritte Sache auch in den Austausch zu gehen und sich zu vernetzen und über das Netzwerk, über die Umgebung sich auch wirklich vertraut zu machen mit Themen, von denen man vielleicht noch gar nichts anfangen kann. Und diese Kommunikation ist extrem wichtig. Und dann kommen wir wieder zu dem, was mich so antreibt, zu meiner Herkunft aus einer Gastarbeiterfamilie. Das Netzwerk aufzubauen oder sich zu vernetzen und dann die Leute zu sehen, bei den Events, die es gibt, bei den Formaten, die es gibt, ist von unschätzbarem Wert. Und da geht es tatsächlich nicht, woher du kommst und was du machst, sondern wer du bist und was du dir vorstellst zu tun. Und dieses Potenzial, also diese Möglichkeitsräume den Jungen zu geben, ist wirklich wichtig, dass die Jungen das erhalten. Und da komme ich noch zu einem 4. Punkt, 5. schaffe ich nicht mehr. Aber der 4. Punkt als Unternehmen, sind wir überhaupt bereit für diese Generation? Ja, also können wir uns auch auf diese Dynamik einstellen oder da einen Teilverlust der Kontrolle zu akzeptieren und da mitzugehen? Weil das ist nicht immer an die Jüngeren, ihr müsst, sondern es geht auch an die Etablierten, an die Strukturen, okay, wie ändern wir das, wie bauen wir das auf und abschließend dann, es geht nicht ums Spielen nur, sondern das hat auch einen Werkstattcharakter, das was entsteht, also da braucht man auch eine Verbindlichkeit und es ist wie bei einer Handwerksausbildung, also die Qualität kommt wirklich über die Konzentration und die Beschäftigung mit dem Thema.
Absolut, ja mega. Damit
Jetzt habe ich es erwartet. Ich habe ja gesagt, ich bin ein bisschen angematscht und ein bisschen kränklich in die Folge reingegangen. Ich gehe sowas von energetisiert, emotionalisiert, auf so eine ganz positive Art, nicht so hyperventilieren, sondern also so nachhaltig raus, ganz viel Ideen, Anregungen, auch Bestätigung. Ich würde euch beiden jetzt gerne eine Frage stellen. Ich würde die Folge gerne als Doppelfolge ausstrahlen, auch bei On the Way to New Work, weil die, ja, also wir haben halt noch ein paar weniger Hörer als On the Way to New Work. Ich würde es gerne da noch breiter streuen. Hat mir viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank, Christos, auch an dich, Oskar, für die Idee und die Vorbereitung. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns bald mal im echten Leben. Ich gebe ja auch nicht auf, Christos, dass du nochmal irgendwann bei uns in unsere Community kommst und am NWMS Executive Programm teilnimmst. Das würde eine Riesenbereicherung sein. Aber ich bin ja noch jung, ich kann warten.
Christos, danke für deine Zeit, ja.
Vielen herzlichen Dank. Ihr seht an meinem Lächeln, wie bereichernd und energetisch dieses Gespräch war. Ganz, ganz herzlichen Dank.
Und dann bis ganz bald. Ich freue mich auf unsere nächsten Gespräche und dank euch Zuhörenden. Wenn ihr das schön findet, unterstützt uns gerne mit 5 Sternen, weiteren großartigen Gästen. Das wird jetzt schwierig, daran zu kommen, aber auch danke fürs Zuhören und ja, danke für eure Zeit. Christos, wie immer ein Fest. Bis ganz bald.